Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 58 Verpflegung.
Anonyme Aussage bezüglich möglichem Kannibalismus während der Reise auf dem Oregon Trail. Ursprüngliche Aussage in Briefform abgegeben am 10. November 1845. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich habe akzeptiert, dass ich das nicht überleben werde. Die Kälte frisst sich durch meine Haut und gräbt sich tief in meine Seele. Und ich bin so hungrig, dass ich kaum stehen kann. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich kann hören, wie er mich immer noch verhöhnt. Er lockt mich. Aber ich werde lieber sterben, als mich an einem solch unheiligen Mahl zu beteiligen. Ich werde mir auch nicht das Leben nehmen, egal wie extrem mein Leiden auch sein mag. Ich bin mir sicher, dass meine Erlösung bald kommen wird und ich werde dem Heiland mit reinem Gewissen und einem Herzen voller Glauben gegenübertreten. Vater Lawrence hat mir einmal gesagt, dass im Himmel niemand einen leeren Bauch hat und bin mir sicher, dass er recht hat. Ich frage mich, ob ich Benjamin dort sehen werde. Ich hoffe es, trotz all seiner Fehler und seines unaufhörlichen Geschwätzes. Und ich bin sicher, dass wir zusammen mit all denen, die wir verloren haben, auf die Verdammnis herabblicken und Eustace Wick dabei zusehen werden, wie er sich qualvoll in den wohlverdienten Flammen wendet. Apropos Flammen. Ich muss mich bei allen, die diese Nachricht lesen, für den Zustand des Papiers entschuldigen. Ich muss ihn in der Nähe des Feuers schreiben, um Licht zu haben und um zu verhindern, dass die Tinte gefriert. Er wird wahrscheinlich etwas versenkt sein, aber ich hoffe, er bleibt lesbar. Wir hätten nie versuchen sollen, den Oregon Trail zu nehmen. Das kann ich mir jetzt eingestehen. Ich hätte in Savannah bleiben und mir ein Leben aufbauen sollen. Vielleicht hätte ich sogar den Antrag von Adam Hawthorne annehmen sollen. Er war ein Jahrzehnt älter als ich, aber ich hätte keine Klagen seiner früheren Frau gehört, solange sie noch am Leben war. Es wäre ein besseres Schicksal gewesen, als in diesen Bergen zu erfrieren und Benjamins unaufhörlichen Spott zu lauschen. Aber schon mein Leben davor bestand aus Entbehrungen und Reisen. Und ein Teil meiner Seele hatte das Gefühl, dass so etwas einfach zu meinem Schicksal dazugehörte. Als mein Vater meiner Mutter in den Himmel folgte, keine 3 Jahre nachdem er mit uns in die Kleinstadt Savannah in Missouri gezogen war, hatte ich das Gefühl, dass ein erneuter Umzug das war, was der liebe Gott für mich vorgesehen hatte. Damals, als ich vor der Wahl stand, entweder von den 20 Morgen Land zu leben, die mir mein Vater hinterlassen hatte, oder auf eigenen Füßen zu stehen, hatte Benjamin Carlyle auf freundliche Weise um die Erlaubnis gebeten, seinen Wagen auf meinem Land reparieren zu dürfen. Ich will nicht leugnen, dass er ein gut aussehender Mann war. Selbst jetzt hat die Kälte diesen angenehmen Gesichtsausdruck bewahrt, so hager er auch sein mag. Ich war ein wenig angetan von ihm, dachte aber nicht weiter darüber nach, da ich selbst eher schlicht aussah. Ich war sehr überrascht, als ich ihm an diesem Abend einen Krug Wasser ans Feuer brachte und er mich direkt fragte, ob er in Savannah irgendwo eine Frau finden könnte. Nun, das schien mir eine etwas seltsame Bitte zu sein, obwohl ich selbst nur wenig von der Brautwerbung verstand. Benjamin erklärte mir, dass er von St. Joseph aus auf dem Oregon Trail in Richtung Willamette Valley, einem üppigen Paradies an der Grenze, reisen würde. Die Siedler in Oregon, sagte er, hätten denjenigen, die ihn folgen wollten, Land angeboten. 320 Morgen Land für Unverheiratete, aber ein verheirateter Siedler konnte 640 Morgen beanspruchen. Das und die Aussicht auf ein weiteres paar Hände, die bei der landwirtschaftlichen Arbeit helfen, waren ein großer Anreiz. Alles in allem sagte er, dass er, wenn es ihm gelänge, eine Frau zu finden, bevor er Oregon erreicht, dies unbedingt tun wolle. Nachdem er mir das gesagt hatte, erklärte ich ihm meine Situation und wir wurden am nächsten Tag von Vater Lawrence getraut. Selbst jetzt kann ich diesen Teil der Ereignisse, die mich hierher geführt haben, nicht vollständig bedauern. Und ich glaube, wenn wir Willamette Valley wie geplant erreicht hätten, wären wir weitaus glücklicher als die meisten anderen gewesen. Ich hatte nur wenig Besitz zu packen und wenig Lebensmittel übrig, aber ich nahm mit, was ich in Benjamins Wagen unterbringen konnte. Es war Ende Mai, als wir unsere Reise antraten, und hätte ich mehr über die Route gewusst, die wir nehmen wollten, wäre mir vielleicht aufgefallen, dass es gefährlich spät war, eine solche Unternehmung zu beginnen. Aber das tat ich nicht. In vielerlei Hinsicht war Benjamin bei seinen Reiseplänen ebenso impulsiv wie bei der Wahl seiner Frau, und erst als wir schon einige Zeit unterwegs waren, wurde mir klar, wie schlecht er auf viele der Herausforderungen der Reise vorbereitet war. Ich habe ihn nie genau gefragt, woher er kam oder warum er sich in Oregon niederlassen wollte. Die wenigen Male, die ich das Thema ansprach, wechselte er unter allen möglichen Vorwänden das Thema, und ich ahnte, dass er vielleicht vor Schwierigkeiten im Osten auf der Flucht war. Ich habe die Angelegenheit nie weiterverfolgt. Ich war ihm sehr dankbar, dass er mich mitnahm, sein Essen und sein Bett mit mir teilte und mich aus einem Leben voller Kummer und Missouri-Dreck gerettet hatte. Während unserer Reise wurde deutlich, dass der Segen nicht ganz einseitig war. Es stellte sich heraus, dass ich den Strapazen des Trails weitaus besser gewachsen war als er und dass ich viel geschickter darin war, den Wagen in Bewegung zu halten als er. Ich pflegte ihn während eines Fieberanfalls, als wir Colorado durchquerten, und mehr als einmal gelang es mir sogar, einen Angriff von Eingeborenen zu verhindern, indem ich den Wagen in einer kleinen Schlucht versteckte, bis die Kriegspartei vorbeigezogen war. Alles in allem habe ich das Gefühl, dass ich mir meinen Speck mehr als verdient habe. Ich erinnere mich noch daran, wie Benjamin zum ersten Mal Schädel in der Nähe unseres Lagers gefunden hat, von Reisenden vor uns, denen es nicht so gut ergangen war wie uns. Der arme Mann wurde fast ohnmächtig. Und ich konnte nicht anders, als darüber nachzudenken, dass er sich ohne mich wahrscheinlich zu diesen armen, verstorbenen Seelen gesellt hätte. Ich beschloss, diese Überlegung nicht zu teilen. Wir erreichten den Laramie River und Fort John im Oktober. Es war ein schmuddeliger kleiner Pelzhandelsposten in Wyoming mit dicken Holzmauern, die stabil genug waren, um kriegslüsterne Eingeborene fernzuhalten, und alle Anzeichen sprachen dafür, dass in letzter Zeit sehr viele Menschen diesen Ort durchquert hatten. Der Leiter des Handelsposten, ein aufdringlicher Mann, der sich als Bruce vorstellte, sagte uns, dass wir die Chance verpasst hätten, die Rocky Mountains sicher zu überqueren und dass die Pässe innerhalb eines Monats zugeschneit sein würden. Er sagte, wir könnten in Fort John überwintern, wenn wir die nötigen Lebensmittel und das Geld dafür hätten, oder wir könnten umkehren und abreisen. Seinem Tonfall nach zu urteilen, schien es ihm egal zu sein, für welche der beiden Möglichkeiten wir uns entschieden. Wir waren natürlich am Boden zerstört und verbrachten mehrere Tage damit, unsere Optionen zu erörtern und zu versuchen, eine Entscheidung über die klügste Vorgehensweise zu treffen, obwohl wir wussten, dass mit jeder Stunde, die wir so verbrachten, unsere Auswahlmöglichkeiten geringer und die Konsequenzen schlimmer wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurden wir von einem Mann angesprochen, der sich als Eustace Wick vorstellte. Er war eine kleine, gedrungene Gestalt, breitschultrig und mit der rauen, dunklen Haut eines Mannes, der den größten Teil seines Lebens unter dem unbarmherzigen Licht der Sonne verbracht hatte. Sein langer, struppiger Bart war von Grau durchzogen, aber seine Augen funkelten mit einer Gerissenheit und Intelligenz, die ich in einem so ungepflegten Gesicht nicht erwartet hätte. Er besaß noch eine weitere Eigenschaft, die mich überraschte, auch wenn sie im Nachhinein in einem etwas düsterem Licht erscheint. Er hatte ein volles und gesundes Gebiss im Mund. Herr Wick erkundigte sich, warum wir in Fort John waren, und Benjamin erklärte ihm viel offener, als mir lieb war, unsere Reise und unser Dilemma. Doch bei der Erwähnung des Willamette Valley leuchteten die Augen des kleinen Mannes auf, und ein Lächeln spaltete sein Gesicht förmlich in zwei Hälften, denn er sei, so sagte er, der beste Führer seit Sacagawea und könne uns durch die Rocky Mountains bringen, lange bevor der Schnee mit voller Wucht einträfe, gegen einen Preis. Als er dies sagte, lächelte er und alle kantigen und glänzenden Zähne in seinem Mund schienen das Licht zu spiegeln. Ich zögerte, denn ich war schon vielen Gaunern und Banditen begegnet, die sich gerne als Führer ausgaben, und als Benjamin um den Preis feilschte, wuchsen meine Bedenken, denn Eustace Wick schien wenig Widerstand zu leisten, und wir sicherten uns seine Dienste für nur $20. Das war eine Menge Geld, aber für die Dienste, die er anbot und die damit verbundenen Gefahren, war das praktisch nichts. Leider wurde zu meiner Bestürzung bald klar, dass Benjamin sich entschlossen hatte, den Mann anzuheuern. Um ihm gegenüber fair zu sein, möchte ich anmerken, dass wir nicht die Mittel hatten, um in Fort John zu überwintern, und wenn wir versuchten, den Rückweg anzutreten, bestand die Möglichkeit, dass uns das Wetter noch immer übel mitspielen würde. Wir waren gefangen zwischen dem Teufel und dem Meer, und Benjamin hatte beschlossen, dass wir unter der Führung von Eustace Wick versuchen würden, zu schwimmen. Der arme Narr hatte keine Ahnung, dass der Teufel derjenige war, der uns ins Wasser führte. Niemand versuchte uns am Weggehen zu hindern, obwohl man an ihren Blicken sehen konnte, dass sie uns bereits für tot erklärt hatten. Meine eigenen Hoffnungen waren kaum größer, aber der kleine Mann, der jetzt mit uns zusammen im Wagen fuhr und scherzte, während wir reisten, verbesserte Benjamins Laune in einem Maße, wie ich es die letzten Monate nicht gesehen hatte. Diese verblasste aber allmählich, als die kalte Luft uns zu schaffen machte und die Wege durch die Felsen steiler und enger wurden. Die Reise war anstrengend, aber wir hielten fast eine Woche lang durch. Eustace Wick schien sein Wort zu halten und hielt uns auf dem Faden, die der Wagen ohne allzu große Gefahr benutzen konnte. Die Kälte raubte uns jedoch den Schlaf, und nach diesen ersten Tagen schienen die einst schönen Aussichten und die sanften Gipfel der Berge zu zerklüften und zu abscheulichen Rippen zu werden, die aus dem Kadaver der Welt ragten und von den Geiern gerupft wurden. Benjamin wurde still. Ich wurde mürrisch. Eustace Wick wurde noch nervenzermürbender, gut gelaunt als zuvor, und als die ersten Schneeflocken fielen, johlte er fast vor Freude. Mein Misstrauen gegenüber seinen Motiven hatte begonnen, sich einem Eiszapfen gleich in meiner Brust zu formen, hart und pointiert. Als wir eines Morgens nach anderthalb Wochen Reisezeit aufwachten und feststellten, dass eines der Räder unseres Wagens zertrümmert und nicht mehr zu reparieren war, konnte ich mich nicht dazu bringen, verwundert zu sein. Zu diesem Zeitpunkt schneite es bereits heftig. In den vielen Monaten unserer Reise hatten wir bereits all unsere Ersatzräder verbraucht. Wir saßen dort fest und würden mit Sicherheit sterben. In diesem Moment tauchte Eustace Wicker auf einem nahegelegenen Felsen auf, mit demselben breiten Grinsen im Gesicht. Er erzählte uns, dass ein Schneesturm im Anmarsch sei, aber er hatte eine nahegelegene Höhle gefunden, in der wir ihn abwarten konnten. Er tat nicht einmal so, als wäre er über den Zustand des Wagens bestürzt. Benjamin und ich folgten ihm, und tatsächlich befand sich in der Seite des Berges eine kleine, aber gut versteckte Höhle. Es ist schwer zu sagen, wann genau mir klar wurde, dass Eustace Wick vorhatte, uns zu fressen. Vielleicht lag es daran, dass er mit keinem Wort erwähnte, dass wir etwas zu essen aus dem Wagen holen sollten, als er uns zu seiner Höhle führte. Es könnte an den Stapeln von Brennholz gelegen haben, die bereits fein säuberlich an der gegenüberliegenden Wand aufgestapelt und zu Scheiten geschnitten waren. Vielleicht war es auch nur die Art, wie er Benjamin mit seinen kantigen weißen Zähnen und diesem unheimlichen Lächeln ansah. Irgendwann, zwischen dem Wagen und der Höhle, kam ich jedoch zu der Überzeugung, dass unser sogenannter Führer uns nur hierher gelockt hatte, um uns zu töten und unser Fleisch zu essen. Ich hatte jedoch keine Zeit, diesen Gedanken meinem Mann mitzuteilen, der sich der Situation immer noch nicht bewusst zu sein schien, und als wir erst einmal in der kleinen Höhle waren, hatten wir keine Privatsphäre mehr, in der wir darüber hätten sprechen können. Also musste ich einfach dasitzen und Eustace Wick dabei zusehen, wie er ein Feuer machte, während Benjamin versuchte, sein Zittern zu unterdrücken und sich mit dem Mann zu unterhalten, von dem er immer noch nicht wusste, dass er sich von unserem Führer in unseren Entführer verwandelt hatte. Ich sah einfach zu und wartete, während draußen der Sturm aufzog und die Wärme des Feuers schnell von der eisigen Kälte des Windes verdrängt wurde. Die Nacht brach an. Das Feuer war das einzige Licht und warf tanzende Schatten auf die Wände hinter uns. Ich spürte, wie der Hunger an mir nagte, und war mir sicher, dass ich nicht die Einzige war, aber ich hatte den seltsamen Gedanken, dass der bärtige Mann, der auf der anderen Seite der Flammen hockte, nur darauf wartete, dass ihn jemand ansprach, und so weigerte ich mich, dies zu tun. Mein Mann hatte natürlich keine solchen Vorbehalte und begann zu beklagen, dass wir vergessen hatten, das wenige Essen, das wir noch hatten, aus dem Wagen zu holen. Daraufhin wurde Eustace Wicks Lächeln noch breiter, wenn es überhaupt möglich war, und er sagte, dass wir alle Lebensmittel hätten, die wir brauchten. Er starrte ins Feuer und begann etwas zu murmeln. klang wie ein Gebet. Ich glaube, er sprach auf seine eigene, verrückte Art das Tischgebet. Ich erinnere mich genau an die Worte. Er schaute Benjamin in die Augen und sagte, »Komm, Fleisch, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.« Als er dies sagte, wurde es still in der Höhle. Der Winter starb und die Schatten an der Wand bewegten sich nicht mehr, als ob sie die Szene mit großer Aufmerksamkeit verfolgen würden. Eustace Wick zog ein langes, scharfes Messer hervor und schlich sich an Benjamin heran, der keine Anstalten machte, sich zu wehren. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er den verrückten Kannibalen an, der sich ihm mit einer Mischung aus Angst und Entzücken näherte. Die ganze Szene war so unwirklich, dass ich fast eine ganze Sekunde brauchte, um mich zu erinnern und meine Waffe zu ziehen. Während der ganzen Reise hatte ich eine gesicherte Pistole meines Vaters in meinem Reifrock versteckt gehalten. Benjamin wusste natürlich davon, aber er hatte es Eustace gegenüber offensichtlich nie erwähnt. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, sie nachzuladen, hätte ich sie vielleicht schon früher gezogen, aber da ich nur einen einzigen Schuss hatte und ein kaum passabler Schütze war, wusste ich, dass ich mir meines Augenblickes sicher sein musste. Wie sich herausstellte, war ich zu spät. Denn auch während ich den Lauf an die Schläfe des üblen Mörders setzte und den Abzug betätigte, zog er die Klinge durch die Kehle meines Mannes. Es gab einen furchtbaren Knall, ein Spritzen von Gehirn und ein Spritzen von Blut. Die beiden Männer fielen tot auf den Boden und ich fand mich allein in der Stille der eisigen Nacht wieder. Ich bin sicher, dass ich Ihnen nicht sagen muss, welche Tränen ich in dieser Nacht vergossen habe. Tränen, die zu Eis wurden, noch bevor sie den Boden berührten. Ich weinte um meinen schönen, dummen Benjamin und ich weinte um mein eigenes Leben, das ich nun mit Sicherheit in der Kälte, im Schnee und vor Hunger verloren hatte. Als mir dieser letzte Gedanke unaufgefordert durch den Kopf ging, hörte ich ihn. Ganz schwach, leise rufend, der Klang von Benjamins Stimme. Ich lief zu ihm hinüber und war eine Sekunde lang überglücklich, dass er noch am Leben sein könnte, doch als ich seine eiskalte Haut berührte und die bereits anfing, blau zu werden, wusste ich, dass es nicht sein konnte. Trotzdem begann ich, seinen Kopf zu mir zu drehen und seine starren Augen öffneten sich. Seine Lippen öffneten sich über den klaffenden roten Schlitz in seiner Kehle und er sprach. »Iss mich«, sagte er. Ich wich kopfschüttelnd zurück und bat den Herrn, mich von diesen schrecklichen Visionen zu befreien, aber seine Stimme kam wieder, klarer und lauter, und diesmal flehte er mich an, ihn zu essen. Er sagte mir, wie gut er schmecken würde, besser als jedes gepökelte Schweinefleisch. Ich könnte ihn über dem Feuer kochen, sagte er, und die Kälte würde ihn so lange frisch halten, wie ich ihn brauchte. Ich brüllte ihn an, schrie ihn an, er solle still sein. Der Teufel, der in ihm stecke, solle zurück in die Hölle fahren. Aber es machte keinen Unterschied. Er flehte immer noch darum, gegessen zu werden. Es ist jetzt 5 Tage her und Benjamin fleht mich immer noch an. Er verhöhnt und verflucht mich abwechselnd, nennt mich einen Feigling, der lieber sterben würde, als Teil von etwas Größerem als mir selbst zu werden. Der Eingang der Höhle ist fast völlig mit Schnee versperrt und selbst wenn ich mir einen Weg nach draußen graben würde, könnte ich nirgendwo hingehen. Ich weiß nicht einmal, wo die Reste des Wagens sein könnten. Ich denke, ich werde es trotzdem versuchen, nachdem ich diesen Bericht über die Ereignisse, die zu meinem Schicksal geführt haben, beendet habe. Ich hoffe, dass derjenige, der dies findet, nicht zu hart mit uns ins Gericht geht. Wir waren einfach auf der Suche nach einem besseren Leben. Ich hinterlasse dies in der Öljacke von Eustace Wick in der Hoffnung, dass es von den Verheerungen des Winters geschützt ist. Was mich betrifft, so werde ich versuchen, mir einen Weg nach draußen zu bahnen und so weit wie möglich zu kommen. Ich werde nicht überleben, aber ich hoffe, der Herr versteht, dass es kein Selbstmord ist. Ich kann es einfach nicht länger ertragen, hier gefangen zu sein, wo der Leichnam meines Mannes mich anfleht, ihn zu Fleisch zu machen. Ende der Aussage. Eine wirklich groteske Geschichte. Aber ich habe leider keine Möglichkeit, auf die Informationen zuzugreifen, die nötig wären, um die von Frau Carlyle gemachte Aussage zu verifizieren. Ich konnte keine Aufzeichnung über einen Eustace Wick finden. In der Volkszählung von 1838 in Burke County, North Carolina, wird ein Benjamin Carlyle erwähnt. Aber das ist doch schon alles. Das Gebet, das Herr Wick offenbar gesprochen hat, ist eine Abwandlung des alten lutherischen Tischgebetes. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Es gab einen bekannten lutherischen Prediger namens Horatio Wick, der in mehreren Geschichtsbüchern von Massachusetts kurz erwähnt wird, weil er sich mit seinen Kollegen in der Kirche, dem Sakrament der Eucharistie, ziemlich heftig zerstritten hat. Er ist allerdings offenbar 1832 ertrunken. Was mich am meisten interessiert ist, wie dieser unsignierte Brief, wenn man ihm Glauben schenken darf, von einer Eishöhle in Wyoming oder Idaho bis in die persönliche Sammlung von Jonah Magnus gelangt ist. Ende der Aufnahme.
Hör zu, ich habe versucht, mit Elias darüber zu reden. Hat aber ja scheinbar nichts geholfen.
Er steht unter großem Druck. Du weißt, wie fertig er ist seit der ganzen Sache mit...
Wie fertig er ist?
Sorry. Ich habe nicht gemeint, dass es dir nicht auch so geht.
Nein, denn ich habe nicht angefangen, meine Kollegen zu stalken.
Vielleicht solltest du versuchen, mit ihm zu reden.
Klar, als ob das was bringt. Sieht mich doch jetzt schon an, als wäre ich ein Mörder.
Hör zu, wir müssen ihn das einfach verarbeiten lassen. Ich habe eine Therapie vorgeschlagen. Er hat abgelehnt.
Nun, irgendwas müssen wir tun.
Ja, vielleicht hast du recht.
Das vorangegangene Gespräch wurde am 19. November 2016 mitgehört. Es bestärkt meine Sorge gegenüber Tim, auch wenn es mich in gewisser Weise beruhigt, insbesondere in Anbetracht unseres früheren Gesprächs, dass Martin wahrscheinlich nicht der Schuldige ist. Ich muss vorsichtiger sein.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben mit einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.